Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Willkommen am Feiertag. Hallo zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Tausende Jahre blieb das Gletschereis stabil. Jetzt brach ein Teil ab und ein Dorf versinkt in Wassermassen. Wo im schweizerischen Lötschental im Kanton Wallis sich eben noch das Dorf Blatten zwischen grünen Wiesen am Hang erstreckte, da sieht man nach dem Abbruch des Gletschers lediglich die Dächer einiger Häuser. Hinter dem herabstürzenden Eis und Gestein staut sich ein Fluss, der den evakuierten Ort nun überflutet. Doch das Drama am Berg, das könnte noch nicht zu Ende sein, denn nun droht dieser neue See überzulaufen und weitere Dörfer zu überschwemmen. Sandra Bieger.
Das Lötschental im Schweizer Kanton Wallis. Seit gestern Nachmittag ist hier nichts mehr, wie es war. Wie eine offene Wunde klafft die Abbruchstelle des Birchgletschers. Kaum vorstellbar, dass bis gestern Nachmittag hier noch das idyllische Dorf Blatten stand. Die Menschen sind fassungslos.
Traurig. Haben alles verloren. Kann man nichts machen.
Meine Tochter, sie hat alles verloren. Das ganze Hab und Gut, alles. Mit ihrer Familie.
Man könnte weinen, aber man kann nicht immer weinen. Man muss auch glauben, an den Herrgott glauben, dass er uns hilft, wie es weitergeht.
Was in Blatten nicht verschüttet ist, steht unter Wasser. Denn Schutt und Geröll haben auch den Fluss Lonza verstopft. Der See, der sich dahinter gebildet hat, könnte in den frühen Morgenstunden überlaufen und als Flutwelle oder Gerölllawine ins Tal donnern. Es scheint eher wenig wahrscheinlich, dass der See plötzlich durch diese riesige Masse an Geröll bricht, die durch den Gletscherabbruch gestern entstanden ist. Aber seit gestern mögen wir das Wort wenig wahrscheinlich nicht mehr besonders, weil wir wissen, dass wenig wahrscheinlich wahrscheinlich werden kann. Vorsorglich haben flussabwärts deshalb 16 Menschen ihre Häuser verlassen. Auch 11 Bewohner einer hochgelegenen Alp wurden ausgeflogen, mitsamt ihren Tieren. Unterstützt werden die zivilen Rettungskräfte auch vom Schweizer Militär. Aufräumarbeiten sind noch gar nicht möglich.
Da die Sicherheitsrisiken wie Erosionen im Flussbett und mögliche Nachrutsche bestehen. Wir wollen keine Menschenleben riskieren.
Leben von Menschen und Tieren zu retten, das hat im Lötschental bislang trotz aller Widrigkeiten Priorität. Nach wie vor wird jedoch ein 64-Jähriger vermisst. Von ihm fehlt seit dem Gletscherabbruch jede Spur.
Der US-Präsident nannte ihn den Tag der Befreiung. Den Tag Anfang April nämlich, an dem er der Welt fein säuberlich aufgelistet präsentierte, welche Zölle er von welchem Land in Zukunft zu kassieren gedenke, um die USA endlich in das versprochene goldene Zeitalter zu führen. Ein Plan, der seinerseits erstmal kassiert wurde. Denn ein US-Bundesgericht blockiert Trumps Vorhaben fast vollständig. Die Trump-Administration ist alles andere als amused, hat Berufung gegen die Entscheidung eingelegt, was zur Folge hat, dass bis zu einem endgültigen Urteil die Zollaufschläge erst einmal weiter bestehen bleiben. Torben Burgers.
Diese Bilder gingen um die Welt. Anfang April verkündet Donald Trump triumphierend zusätzliche Zölle auf importierte Waren aus fast aller Welt. Und beruft sich dabei auf ein Notstandsgesetz von 1977. Eindeutig verfassungswidrig, so das Urteil eines New Yorker Gerichts für internationalen Handel. Ein Notstand sei in den USA nicht erkennbar und zuständig für den Außenhandel ohnehin alleine der US-Kongress. 49 Seiten lang ist die Urteilsbegründung der Richter. Darin kommen sie zu dem Schluss, dass Trump zu weit gegangen ist. Die Verhängung von Zöllen auf Grundlage eines Notstandsgesetzes ginge über alle Befugnisse des US-Präsidenten hinaus. Eine Reaktion der US-Regierung lässt nicht lange auf sich warten. Minuten nach der Urteilsverkündung teilt sie mit, die Entscheidung des Gerichts anzufechten. Es gibt einen beunruhigenden Trend, dass sich nicht gewählte Richter in den Entscheidungsfindungsprozess des Präsidenten einmischen. Amerika kann nicht funktionieren, wenn Präsident Trump seine Handelspolitik von aktivistischen Richtern durchkreuzen lässt. Trumps stellvertretender Stabschef sieht in dem Urteil gar einen Justizputsch, der völlig außer Kontrolle geraten sei. Vor gut einer Stunde dann ein Erfolg für Trump. Ein Berufungsgericht gewährt dem US-Präsidenten Aufschub. Solange das Verfahren noch läuft, bleiben die Zölle in Kraft. Experten glauben nicht, dass die Verunsicherung der Weltwirtschaft damit ein Ende hat und sind von dem New Yorker Zollverbot durchaus überrascht. In der Vergangenheit haben die Gerichte dem Präsidenten immer Recht gegeben, wenn er die magischen Worte nationaler Notstand oder nationale Sicherheit benutzt hat. Dieses Mal haben sie es nicht getan. Trump hat damit eine Schlacht verloren, allerdings nicht den Krieg. Gut möglich, dass der Zollstreit am Ende hier landet, vor dem obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, an dem konservative Richter eine Mehrheit von 6-3 Stimmen haben.
Wir sortieren noch mal ein bisschen. Torben Burgers in Washington. Torben, also die Zölle bleiben zunächst bestehen. Wie schnell könnte das Gericht dann zu einem Berufungsurteil kommen?
Das könnte noch eine ganze Weile dauern. Bis zum 9. Juni soll es jetzt erstmal Anhörungen geben, in denen beide Seiten ihre Argumente vortragen. Und dann muss das Gericht entscheiden, wie lange das dauert. Das ist noch völlig offen. Und die US-Regierung, die hat bereits angekündigt, im Notfall bis vor den obersten Gerichtshof ziehen zu wollen. Das heißt, das juristische Ringen um die Zölle, das geht auf jeden Fall erstmal eine ganze Weile weiter.
Und wir gucken noch mal Richtung Elon Musk. Der hat angekündigt, nicht mehr für die US-Regierung zu arbeiten. Ist das als Kritik auch an Donald Trump zu verstehen?
Ja, das kann man so sehen. Elon Musk war ja schon länger nicht mehr zufrieden mit Donald Trump und dessen Regierung, vor allen Dingen nicht mit den Plänen für Steuersenkungen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Elon Musk selber hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, vor allem beim Personalabbau im Beamtenapparat. Und er muss sich ganz dringend um seine eigenen Firmen kümmern, denn deren Absatz, der hat zuletzt empfindlich gelitten.
Torben Burgers, herzlichen Dank nach Washington. Dankeschön. Ja, sich unabhängig machen von den USA, ein Weg, der steinig ist, den Europa aber zu großen Teilen dringend beschreiten möchte. Wie dringend, das wurde auch heute in Aachen deutlich bei der Verleihung des Karlspreises, einem Preis für diejenigen, die sich um die europäische Einigung verdient gemacht haben. Geehrt wurde dort EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die angesichts der Krisen in der Welt zum schnellen Aufbau eines unabhängigen Europas aufrief.
Wir können uns nicht von den gewaltigen Veränderungen, die wir erleben, aus der Bahn werfen lassen oder erneut dem Irrglauben verfallen, dass der Sturm einfach vorbeiziehen wird, dass alles wieder so wie früher wird, wenn nur der Krieg endet, wenn nur ein Zollabkommen geschlossen ist, wenn nur die nächsten Wahlen anders ausgehen. So wird es nicht kommen.
Tja, man kann es durchaus als zynisch bezeichnen, wenn ausgerechnet der Mann, auf dessen Befehl fast täglich Raketenziele in der Ukraine treffen und Menschen bei den Angriffen sterben, dieser Tage zu einem internationalen Treffen für Sicherheitsfragen nach Moskau einlädt. Einer Konferenz, die es schon seit 2010 gibt. Aber Wladimir Putin hat seine eigene Weltsicht und zu der gehört, nicht er sei verantwortlich für den Krieg in der Ukraine, Schuld habe die NATO. Was klar macht, von dieser Sicherheitskonferenz ist wenig Sicherheit zu erwarten. Norbert Hahn.
Gespielte Geschichte vor der Konferenz. In alten Uniformen der Roten Armee wird getanzt und die Polizisten lenken den Militärkonvoi Richtung Berlin, Richtung Sieg. Wer zum internationalen Sicherheitstreffen will, muss hier vorbei. Es kommen viele Delegationen, alle sind freundlich und lassen sich mit uns fotografieren. Dann bekommen sie Münzen geschenkt. 3 Tage haben sie hier die Sicherheitslage diskutiert, im Plenum und hinter verschlossenen Türen. Vom Leiter der Veranstaltung gibt es Lob für die neuen Waffenbrüder aus Nordkorea. Unsere koreanischen Brüder, so will ich sie nennen, um es klar zu sagen, kämpfen für unser Land, als wäre es ihr eigenes. Deutschlands Kanzler wird dagegen gewarnt. Der hatte zuvor noch mal unterstrichen, dass für die in die Ukraine gelieferten Waffen die Reichweitenbeschränkung schon lange aufgehoben sei. Ich will das nicht vertiefen, aber wir können auch aufheben, was Sie aufheben können. Vor dem Saal deutsche Waffen neben denen aus anderen Ländern Westeuropas, angeblich Fundstücke der russischen Armee in der Ukraine. Darüber die Botschaft, der Westen hilft den neuen Nazis in Kiew. Hitlers Fackelträger und die Fackelträger der Ukraine seien zwei Seiten der gleichen Medaille. Gegenüber, ein paar Meter weiter, eine Fotowand mit Bildern aus den, wie es hier heißt, befreiten Gebieten. Einer der Fotografen, Sergei Wenjawski. Wir zeigen, dass der Faschismus vor 80 Jahren und heute derselbe ist, dass die sowjetischen und russischen Menschen damals wie heute für den Frieden in der ganzen Welt kämpfen. Die Erzählung vom gerechten Krieg soll den globalen Süden erreichen, vor allem jene Länder, die in der UN-Generalversammlung nicht klar auf der Seite Russlands stehen, wie Kenia etwa, das in der UN beim Thema Ukraine gegen Russland gestimmt hatte, sich hier am Waffenstand aber nicht weiter äußern möchte. Andere Delegierte bringen es dagegen auf den Punkt, warum Russland für viele Länder des Südens weiter ein interessanter Partner ist. Die Kooperation mit Russland ist nicht an Bedingungen gebunden. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Wenn sie ihre Zusammenarbeit anbieten, dann gibt es kein A, B, C, D mehr. Wer sich in Russlands Welt bewegt, weiß hier warum. Den meisten geht es nicht um politische Glaubensfragen. Es geht ums Geschäft.
Norbert Hahn in Moskau. Norbert, Thema auf der Konferenz war auch der russische Vorschlag am Montag, mit der angegriffenen Ukraine wieder direkt zu verhandeln. Wird es dazu kommen?
Also erstmal streitet man sich. Man streitet sich um die sogenannten Memoranden. Beide Seiten haben ja Papiere verfasst, in denen ihre Verhandlungsposition dargelegt wird für diesen, wie man es nennen will, Friedensprozess oder auch nur für einen möglichen Waffenstillstand. Die Russen haben gesagt, lasst uns treffen am Montag in Istanbul und darüber reden, über unser Papier reden. Und die Ukrainer sagen, wir möchten euer Papier erst mal sehen, bevor wir kommen. Also das wirkt so ein bisschen wie ein Streit ums Förmchen im Kindergarten. Aber es ist schon mehr und es zeigt vor allen Dingen einmal mehr, wie tief das Misstrauen zwischen den beiden Seiten sitzt. Aber um die Frage zu beantworten, man weiß es im Moment noch nicht. Also das Treffen ist noch nicht da, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es dazu kommt, denn beide Seiten wollen nicht diejenigen sein, die diesen, wenn auch dünnen, Gesprächsfaden reißen lassen. Sie wissen, die Welt guckt da drauf und vor allen Dingen auch Donald Trump in Washington guckt da drauf und an dessen Wohlwollen, glaube ich, sind beide Seiten interessiert.
Norbert Hahn in Moskau, herzlichen Dank.
Gern.
So, damit sind wir bei den Kurznachrichten und bei dir, Julia Niharika.
Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen gemacht. Israel würde das unterstützen, sagte Präsident Trumps Sprecher Levitt. Ob die Hamas zustimmt, ist noch unklar. Laut Medienberichten soll es um eine 60-tägige Waffenruhe gehen. Dabei sollen weitere israelische Geiseln und im Gegenzug palästinensische Häftlinge freikommen. Die Bundesregierung denkt über eine Digitalabgabe für große Internetkonzerne wie Google und Meta nach. Kulturstaatsminister Weimar bezeichnete im Magazin Stern eine mögliche Abgabe in Höhe von 10% der Werbeeinnahmen als fair. Die Konzerne profitierten enorm von der medialen und kulturellen Leistung sowie der Infrastruktur des Landes, zahlten aber kaum Steuer. Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Horst Steffen als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 56-Jährige hat gerade mit dem Zweitligisten Elversberg den Aufstieg in die Bundesliga in der Relegation knapp verpasst. In seinen 7 Jahren bei den Saarländern führte Steffen den Klub von der Regionalliga bis in die Spitze der zweiten Bundesliga. 40 Tage nach Ostern an Christi Himmelfahrt feiern Christen die Aufnahme Jesu in den Himmel. In Eichsfeld in Thüringen fand dazu die traditionelle Männerwallfahrt statt. Tausende Pilger machten sich auf den Weg zur Wallfahrtskirche Klößchen-Hagis in Wachstedt, um am Gottesdienst teilzunehmen, auf der Wiese und im angrenzenden Wald.
So, jetzt hauen wir noch auf die Pauke und stoßen ins Horn. Was nicht bedeutet, dass hier gleich nur volkstümliche Trachtenkapellen aufmarschieren. Die Szene der Blasmusiker und Spielleute ist so unterschiedlich wie die Tonskala der Instrumente. Von heute an trifft sich diese Gemeinde zu ihrem Top-Event des Jahres, dem Deutschen Musikfest in Ulm. Und damit alles gut klingt, dürfen natürlich Dirigenten nicht fehlen. Jenny Rieger über Ching Darassa Bum, musikalischen Brückenbau und ruhige Zwischentöne.
Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Heute Vormittag in Ulm, pittoreske Gassen, altes Fachwerk, besinnliche Idylle. So viel zur Ruhe. Und jetzt zum Sturm. Die Stadtkapellen blasen zum Musikfest. Tongewaltig, lungenstark. Mittendrin Tabea Bronner und Dominik Aigner, Sonderpädagogin und Robotikforscher. Er Posaune, sie Euphonium, aus Leidenschaft.
Ich mochte schon immer diese Tiefe und den Wumms sehr gerne.
Da kommt so ein warmer Klang, das ist unfassbar schön.
Und mit ihrer Liebe zum Blech sind sie in diesen Tagen in Ulm in guter Gesellschaft. 20.000 Bläserinnen und Bläser werden hier erwartet, für Konzerte zu Wettbewerben. Humtata und Bratwurst, so das alte Image der Blaskapellen, aber stimmt das noch?
Wir haben eine Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik. Gleichzeitig aber auch Bands wie Moop Mama hier bei uns am Münsterplatz oder die Big Band der Bundeswehr. Das ist der Punkt, dass wir sagen müssen, Blasmusik ist cool, das muss eine Selbstverständlichkeit sein.
Und tatsächlich hat die Blasmusik in den vergangenen Jahren einen Imagewechsel erlebt. Bei den Großen und auch bei den ganz Kleinen. Die schon genau wissen, was sie an ihren Instrumenten mögen.
Es fühlt sich toll an, wenn man auch die Finger so unterschiedlich auf Klappen drücken kann. Am Anfang weiß man halt nicht genau, wie man spielen muss, damit gute Töne kommen. Aber jetzt kann ich halt gute Töne spielen.
Und das hört sich dann so an. Braucht man da manchmal geduldige Ohren?
Ja, total. Gerade am Anfang in der Bläserklasse, wenn wirklich Kinder ohne musikalische Vorkenntnisse ein Instrument in die Hand gedrückt bekommen, dann klingt die ersten zwei Monate, die klingen schon sehr exotisch.
Die schwierigen Anfänge haben Tabea und Dominik längst überwunden und haben neben dem Klang noch etwas ganz anderes an der Blasmusik schätzen gelernt.
Bei Blasmusik ja eigentlich so intuitiv, was super traditionelles, kleines, regionales irgendwie ist. Und gerade bei solchen Events merkt man dann, dass die Familie viel, viel größer ist, als man eigentlich denkt.
Und Familie hilft sich aus. Deswegen geht es für die zwei nun weiter zum nächsten Konzert mit einem anderen Blasorchester.
So, und jetzt liegt ja die Frage auf der Hand. Jetzt liegt die Frage auf der Hand, wer gibt morgen beim Wetter den Ton an? Sven.
Ja, wir haben hier gerade noch ein bisschen was getestet, weil auch mein Ton ein bisschen weggegangen ist. Irgendwie hat sich eine Heiserkeit eingestellt. Und ich freue mich aber, dass ich das jetzt trotzdem versuche durchzudrücken. Und ich habe mich gerade noch so gefreut, dass da Ulm war, meine Heimatstadt. So, jetzt habe ich alles vorgetragen, was mir wichtig war. Und jetzt kommt das, was wichtig ist beim Wetter. Und da haben wir damit zu tun, dass wir im Südwesten Europas im Moment extrem hohe Temperaturen haben. Und zwar in Sevilla am Flughafen 40,6 Grad. Nochmal zur Erinnerung, es ist noch Mai. Das ist eine fast schon unrühmliche Zahl, macht keine Freude, das vorzutragen. Und diese Luftmasse, die kommt jetzt in unsere Richtung. Nicht die 40 Grad, aber die 30, die steht tatsächlich auf dem Programm und das geht ziemlich schnell. Wir gucken mal unseren Film an. Und was man sehen kann, ist, dass im Moment eine Warmfront unterwegs ist. Vor allen Dingen nach Osten und Nordosten zieht sie. Warmfronten bringen verbreitet den Regen und heißen Warmfront, weil dahinter die wärmere Luft kommt. Dann morgen im Tagesverlauf in der Nordhälfte noch mehr Wolken, die länger brauchen, sich aufzulockern. Von Südwesten ist die Sonne allerdings dann schon ziemlich schnell da und die Temperaturen steigen auch. In den Frühstunden liegen sie meistens bei Werten direkt am Alpenrand von 7, sonst bei 10 bis 16 Grad. Und morgen Nachmittag haben wir dann vor allen Dingen hier den Rhein entlang bis zum Oberrhein rauf. Dann durchaus schon 25 bis 30 Grad. Nach Norden hängen wir noch ein bisschen hinterher. Da sind es dann 18 bis 24 an der See bei auflandigem Wind am kühlsten. So, das ist der Blick auf die Gewitter, die dann am Samstag in der Mitte aufkommen und teilweise sehr kräftig sein können. Im Südwesten bis 32 Grad. Sonntag die Gewitter eher im Süden sehr schwül. Langsam gehen, Jesse, die Temperaturen wieder zurück.
Aber erstmal hoffen wir, dass die Warmfront auch deine Heiserkeit schnell wegschiebt. Gute Besserung, lieber Sven. Und Dankeschön.
Dankeschön. Das wird.
So, jetzt ist für uns aber Feierabend am Feiertag. Hier übernimmt jetzt nämlich gleich der Dieter Nuhr mit Kabarett und Comedy.
Und wenn Sie auch zu nachtschlafender Zeit das Neueste erfahren wollen, sind Sie natürlich bei tagesschau.de auf jeden Fall immer richtig.
Und wir sehen uns morgen dann hellwach wieder. Wir würden uns freuen. Tschüss.